SRF 3.
Redemarathon im Nationalrat. Dutzende wollen dem Rat klar machen, welche Parole für die Mindestlohninitiative zu fassen sei. Nach durchgemachter Nacht, Deutschland hat eine große Koalition, wenn die SPD-Basis den Vertrag abnickt. Weitere Proteste gegen die thailändische Regierung, die Opposition hält den Druck aufrecht. Das Wetter über dem Mittelland, Hochnebelfelder in den Alpen und im Süden sonnig, im Norden 0, im Süden 7 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. 3 Tage nach dem wuchtigen Nein zur 1:12-Initiative dominiert erneut das Thema Verdienen die Schweizer Politik. Der Nationalrat diskutiert den vom Gewerkschaftsbund geforderten gesetzlichen Mindestlohn von 4'000 Franken im Monat. Das Thema gibt zu reden. Mehr als 70 Nationalrätinnen und Nationalräte haben sich in die Liste eingetragen. Aber schon jetzt ist eigentlich klar, der Nationalrat wird zur SGB-Initiative die Nein-Parole beschließen. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Was ist ein gerechter Lohn? Diese beinahe philosophische Frage lässt der Politik keine Ruhe. Nachdem die Linke am Abstimmungswochenende gescheitert ist, mit dem Versuch, überrissene Löhne zu beschränken, will sie nun die untersten Löhne anheben. Niemand, der voll arbeitet, solle weniger als 4'000 Franken im Monat verdienen.
Der Kuchen muss einfach wieder gerechter verteilt werden.
Mahnt Max Schoppa von der SP, während Gewerkschafter Corrado Badini seine bürgerlichen Ratskollegen sanft erinnert.
Exponenten bürgerlicher Parteien sagten mir gestern Abend, sie hätten ihren privaten Reinigungspersonal bereits vor 10 Jahren 25 Franken bezahlt.
22 Franken pro Stunde müssten also doch drin liegen für alle. Doch weit gefehlt. Den Kämpfern für die Mindestlohninitiative schlägt ein rauer Wind entgegen.
Das wäre das Ende des liberalen Arbeitsmarktes, das Ende des Erfolgsmodells Schweiz.
Und das Ende der lange bewährten Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, droht Silvia Flückiger von der SVP. Auch Hans-Jörg Hassler von der BDP ist überzeugt.
Dass ein so hoher Mindestlohn für die Wirtschaft nicht verkraftbar ist und dieser auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schlussendlich zum Nachteil werden könnte.
Denn, doppelt Markus Ritter von der CVP nach,
was nützt es diesen Menschen, einen garantierten Mindestlohn zu haben, aber keine Stelle?
Gar nichts, findet auch Rudi Noser von der FDP. Und wer 4'000 Franken als gerecht bezeichne, der liege sowieso falsch.
Sind 4'000 Franken Lohn unmittelbar nach der Schule, ohne Lehre, wirklich gerechtfertigt? Oder soll ein Migrant, der die Sprache unseres Landes nicht spricht und du zuerst eine Hilfsarbeit in einer Küche macht, wirklich 4'000 Franken verdienen?
Nein, ist die Mehrheit im Saal überzeugt. Deshalb wird der Nationalrat morgen, wenn die lange Debatte zu Ende geht, die Nein-Parole beschließen. Nicht weniger als 70 Parlamentarier haben sich in die Rednerliste eingetragen.
Elisabeth Pestalozzi. Wie stabil sind Schweizer Atomkraftwerke, wenn es zu einem großen Erdbeben kommen sollte? Die Antwort in den Nachrichten mit Damian Rast.
Die 5 Atomkraftwerke in der Schweiz haben nachgewiesen, dass bei einem sehr schweren Erdbeben keine radioaktiven Stoffe entweichen würden. Das hat die Schweizerische Atomaufsichtsbehörde ENSI bekannt gegeben. Damit erfüllen die AKW eine Forderung aus dem EU-Stresstest. Nach der Katastrophe im japanischen AKW Fukushima hatte das ENSI von den Schweizer AKW-Betreibern den Nachweis gefordert, dass sie auch einem Erdbeben standhalten würden, das nur alle 10'000 Jahre eintreffen dürfte. Die 5 Universitätskantone Basel-Land, Basel-Stadt, Freiburg, Neuenburg und Waadt wollen rechtlich gegen den Bund vorgehen. Der Grund: Der Bund will seine Beiträge an die Betriebskosten der Universitäten neu immer gleich im Betriebsjahr selber entrichten. Bisher zahlt er die Gebühren jeweils ein Jahr später. Damit wurde das Beitragsjahr 2012 ersatzlos gestrichen. Das mache den 5 Kantonen große Probleme, wie sie bekannt gaben. Sie fordern, dass der Bund die Universitätsbeiträge für 2012 noch einzahlt. Die Massenproteste in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gehen weiter. Regierungsgegner haben weitere Regierungsgebäude belagert. Das Gebäude einer Strafverfolgungsbehörde wurde geräumt, nachdem hunderte Demonstranten den Komplex umstellt hatten. Auch in weiteren Provinzen gibt es Proteste vor Regierungsgebäuden. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Ministerpräsidentin Ingela Chinawat. Der Vorwurf, Sie soll eine Marionette ihres Bruders Thaksin sein, der früher Ministerpräsident war und heute im Exil lebt. In Pakistan ist Rahel Sharif zum neuen Armeechef ernannt worden, wie die Regierung bekannt gab. Sharif gilt als moderat. Er wolle einerseits die Taliban im Land weiter bekämpfen. Außerdem wird er sich mit dem Kaschmir-Konflikt mit Indien befassen müssen. Die USA als Verbündete von Pakistan hoffen zudem, dass Pakistan hilft, im Nachbarland Afghanistan Frieden zu stiften. Schon der dritte Zyklon in dieser Saison zieht auf die Küste Indiens zu. Der Wirbelsturm Lehar wird, nach Angaben der Meteorologen, morgen im Bundesstaat Andhra Pradesh auf Land treffen, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern. Er werde starke Regenfälle sowie bis 3 Meter hohe Sturmfluten mit sich bringen. Die Behörden bereiten Evakuierungen vor. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.230 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23.05 gehandelt, der Dollar zu 90,48 Rappen. Das Wetter. Über dem Mittelland und an den Voralpen hat es einige Hochnebelfelder. Sonst ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Morgen bleibt es über dem Mittelland meist grau, in den übrigen Gebieten geht es mit viel Sonnenschein weiter. Die Temperatur im Norden 0 Grad, im Süden 8 Grad.
Mittag.
Die ganze Nacht lang haben sie verhandelt. Jetzt ist die große Koalition in Deutschland beschlossene Sache. In allen wesentlichen Punkten sind sich CDU, CSU und SPD einig geworden. Damit ist allerdings noch immer nicht sicher, ob es auch wirklich eine neue Regierung auf dieser Basis geben wird. Kasper Selk berichtet aus Berlin.
Thomas Oppermann, führende Figur der SPD-Bundestagsfraktion, ist müde, aber zufrieden nach Abschluss der Verhandlungen heute Morgen um 7 Uhr.
Ich glaube, das ist ein Ergebnis, das wir mit voller Überzeugung den SPD-Mitgliedern vorlegen können.
Und das ist der zentrale Punkt jetzt. Die SPD hat vor Monaten schon entschieden, diesen mittlerweile 185 Seiten starken Koalitionsvertrag ihren Mitgliedern erst noch zur Abstimmung vorzulegen. Und diese SPD-Basis ist skeptisch. Das wird schon, sagt Oppermann jetzt, schließlich seien wesentliche Punkte aus SPD-Sicht in dem Vertrag enthalten. Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro, wenn auch mit kleinen Einschränkungen, aber auch ein anderes wichtiges SPD-Anliegen. Arbeitnehmer, die 45 Jahre lang berufstätig gewesen sind, sollen schon ab 63 Jahren pensioniert werden können. Damit wollte die SPD ihre eigene sehr umstrittene Regelung einer Rente erst ab 67 etwas korrigieren. Die CDU-CSU hat auch diese Kröte geschluckt. Der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt dazu.
Gibt auch sozialdemokratische Elemente, aber wir haben mit all unseren wichtigen Themen, die wir im Wahlkampf vertreten haben, jetzt auch einen Inhalt gefunden.
Damit meint er in erster Linie sein eigenes Steckenpferd, die Vignette für ausländische Fahrer auf deutschen Autobahnen, mit welchen er als Wahlkampfstratege der CSU in Bayern groß gepunktet hatte. Auch in anderen Punkten hat sich die CDU durchgesetzt, vor allem soll es keine Steuererhöhungen und ab 2015 auch keine Aufnahme neuer Schulden geben. Die SPD hatte Steuererhöhungen für Reiche für unabdingbar gehalten, wenn man all die neuen Projekte seriös finanzieren wolle. Wie man die ganzen neuen Vorhaben, die in dem dicken Vertragswerk aufgelistet sind, denn sonst bezahlen will, erfährt man heute Mittag möglicherweise etwas detaillierter, wenn die drei Parteispitzen Merkel, Seehofer und Gabriel über die Einzelheiten des Vertrages orientieren. Jetzt sind also die SPD-Mitglieder dran und hier wird wichtig sein, wie sich die parteiinternen Skeptiker äußern. Ralf Stegner, ein Vertreter der SPD-Linken in der Parteispitze, sagte heute Morgen nach Abschluss der Verhandlungen:
Natürlich haben wir nicht alles erreicht, was wir gerne erreichen wollten, aber insgesamt finde ich, kann man sagen, ist für die Menschen, denen wir einiges im Wahlkampf versprochen haben, eine Menge rausgekommen.
Diese Zustimmung eines prominenten Partei-Linken ist wichtig im Hinblick auf den Mitgliederentscheid, aber wie der wirklich rauskommt, ist völlig offen. Und damit auch die Frage, ob Angela Merkel effektiv am 17. Dezember zum dritten Mal Bundeskanzlerin wird.
Info 3 Mittag.
Wird die Zentralafrikanische Republik der neue große Unruheherd in Afrika? Das zumindest befürchtet Frankreich. Paris fordert deshalb ein UNO-Mandat und möchte die bereits stationierten Truppen im Land verstärken. Dort terrorisieren bewaffnete Milizen die Bevölkerung, seit der bisherige Staatschef im März von muslimischen Rebellen gestürzt worden ist. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war kürzlich in der Zentralafrikanischen Republik. Ivana Pribakovic hat ihn gefragt, was er dort erlebt habe.
Sobald man den Flughafen von Bangui verlässt, ist man mitten in der Anarchie. Der Rechtsstaat hat sich in diesem Land längstens verabschiedet, in der Hauptstadt und dann besonders außerhalb der Stadt, im restlichen Land. Das Land ist etwa so groß wie Frankreich und Belgien zusammen, unübersichtlicher Regenwald. Man trifft auf Reisen durch das Land von einem Checkpoint auf den anderen und dort ist immer wieder eine andere Autorität. Das können Rebellen sein aus dem Sudan, aus dem Tschad. Das können eigene Soldaten sein, Soldaten der Afrikanischen Union, teilweise Franzosen, alle wollen Pässe sehen, wollen Papiere sehen. Aber trotz all diesen Uniformen fühlt man sich nicht richtig sicher.
Bisher lebten die Muslime und die Christen offenbar friedlich miteinander. Jetzt hat sich ja das geändert. Es ist sogar schon die Rede von einem Religionskrieg. Was hat denn den ausgelöst?
Der kommt ganz klar von außen, also sind die Rebellen, die diese religiöse Trennlinie ziehen und entlang dieser Bruchlinie dann eben auch Politik oder Terror machen. Die Menschen haben tatsächlich über Jahrzehnte, auch innerhalb der Familien gibt es Mischfamilien zwischen Muslimen und Christen, die haben das über Jahrzehnte gelernt und nun dieser sogenannte Religionskrieg, der wird den Menschen, dem Land übergestülpt, also der kommt nicht von den Menschen selber, von der Basis.
Frankreich möchte in dieser Situation weitere Soldaten schicken, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Ist das ein Schachzug des französischen Präsidenten, der eigentlich dringend einen Erfolg braucht?
Ich kann das aus Afrika nicht so beurteilen, aber klar ist, dass die Menschen auf die Franzosen warten. Die sind dankbar, wenn die ehemalige Kolonialmacht mit Soldaten kommt, weil eben pure Anarchie, Terror und Angst herrscht. Der französische Botschafter in Bangui, der hat mir zwar gesagt, dass es keine materiellen Interessen mehr gibt, dass man sich nicht profilieren will, aber sieht so etwas wie eine postkoloniale Loyalität gegenüber diesem Land. Sicher sind es auch strategische Überlegungen, dass man einen privilegierten Zugang zu diesem Land voller Diamanten will. Es sind nur noch die Chinesen und die Franzosen, die vor Ort in diesem Land sind und Botschaften haben.
Sagt unser Afrika-Korrespondent Patrick Wöse. Info 3, Aktualität aus der Schweiz und der Welt auf den Punkt gebracht. Online srf.ch. Mein Name ist Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.